Wie ich habe es schon vorhin gesagt, im ersten Band beschäftigst du dich mit der Zeit, mit den Jahren von 1818 und 1841. Du beschäftigst eben intensiv mit dem Verhältnis Hegel in diesen ersten Jahren, aber auch mit der Jugendzeit, mit der Jugend von Marx in Trier, mit seiner Familie, seiner Studienzeit in Bonn und in Berlin und auch mit seiner Dissertation im letzten Kapitel. Und du widmest auch viel Platz den politischen Debatten in Preußen und den jungen Hegelianern, die Religionsphilosophie und so weiter. Warum hast du jetzt dieser Phase und der Dissertation von Marx so viel Platz gegeben?
Ja gut, das ist ja erstmal die Frage. Der Band hat ein bisschen über 400 Seiten. Ist es jetzt wirklich so viel Platz, die ich dem eingeräumt habe? Ich hätte locker das Doppelte schreiben können über diese Phase. Etwa bei der Familie. Marx wächst in Trier im äußersten Westen des preußischen Königreichs auf. Und wie jeder junge Mensch erhält er da seine ersten Prägungen. Durch Eltern, durch Schule, durch Freunde. Jetzt ist es aber so, dass wir relativ wenig Dokumente haben, wo direkt auf diesen jungen Marx in Trier Bezug genommen wird. Es gibt also zum Beispiel auch keine von Schulkameraden späte Erinnerungen. Also das hat man ja heute, man geht mit jemand in die Schule, der wird berühmt, dann erinnert man sich, ach Gott, was habe ich denn mit dem erlebt und schreibt da seine Erinnerungen nieder. Das gibt es nicht für Marx. Es gibt auch keine Briefe von Verwandten oder von Freunden der Familie, wo dann irgendwas geschildert wird über Marx. Deswegen hatte ich dieses erste Kapitel auch genannt, die verschollene Jugend, also die direkten Zeugnisse. Es gibt ein paar ganz wenige, aber die sind extrem wenig. Was ich versucht habe in diesem Kapitel, ist einfach zu umreißen, das politische, intellektuelle Klima in Trier, was anders war als im Rest von Preußen, also in den Rheinprovinzen, die waren 20 Jahre lang unter französischer Herrschaft, nach der Französischen Revolution, da wurde das französische Recht eingeführt, was auf der Gleichheit der Staatsbürger beruht. Preußen war noch so ein spätfeudaler Staat zu dieser Zeit. Es wurden liberale und liberal, also da müsst ihr jetzt nicht an die FDP denken, sondern liberal in der Zeit heißt freiheitlich gegen den Obrigkeitsstaat, gegen die Anmaßungen von Königen und Fürsten da alles zu regeln. Es wurden liberale Ideen hochgehalten, also das Rheinland war eine viel liberalere, fortschrittlichere Provinz als der Rest von Preußen und Trier selber war nochmal ein besonderer Hotspot, also 1848, als zum ersten Mal eine deutsche Nationalversammlung gewählt worden ist, wurden in Trier nur linke Kandidaten dahin geschickt. Also das war wirklich vom Hintergrund her eine Ausnahme. Und ich habe mir dann eben die Familie angeschaut. Es gibt einiges Material zum Vater von Marx. Ich habe mir den späteren Schwiegervater von Marx, Johann von Westphalen, angeschaut und auch seine Lehrer. Und das gibt dann schon so ein gewisses Panorama, wo man versteht, also dass da ein sehr kritischer, aufmüpfiger Geist entsteht, der sich dann auch zum ersten Mal äußert in seinen Abiturarbeiten. Aber, da unterscheide ich mich jetzt auch von einer ganzen Reihe von Biografen, angefangen von Franz Mehring, da ist der spätere Kommunist und Revolutionär noch längst nicht angelegt. Da ist ein radikaler Bürgersohn angelegt, der auch etwa im Abituraufsatz schon so ein Gefühl hat für bürgerliche Elite. Er möchte sich von der Masse abgrenzen. Ne? Und das ist ganz klar. Es gibt eine Masse, kann man nichts dran ändern, das ist immer so, aber er möchte nicht dazugehören. Er möchte schon etwas Besonderes sein. Also da hat er schon erste Prägungen, aber es ist längst nicht alles festgelegt, was da später draus wird. Und dann versuche ich das eben weiter zu verfolgen in Bonn und Berlin. Und da ist ein Thema, was auch in der Literatur etwas stiefmütterlich behandelt wird. Marx hat Rechtswissenschaften studiert. Und das hat er sogar relativ intensiv gemacht. Er selber hat es bagatellisiert. Es gibt ja eine kleine Autobiografie von Marx. Ja, du wunderst dich. Ich nehme an, die meisten wundern sich auch, obwohl ihr sie wahrscheinlich fast alle gelesen habt. Die Autobiografie von Marx, die umfasst nur ungefähr eine Dreiviertelseite und ist enthalten im Vorwort vom ersten Heft von Zur Kritik der politischen Ökonomie 1859, wo er sagt, mein Studium war das der Jurisprudenz, aber ich habe mich vor allem mit Philosophie und Geschichte beschäftigt und dann habe ich bei der Rheinischen Zeitung, war ich gezwungen, mit ökonomischen Tatsachen mich auseinanderzusetzen und so weiter und so fort. Also das ist wirklich im Grunde eine Art intellektuelle Autobiografie, die er da vorlegt. Und da wird dieses Jurastudium bagatellisiert. Ich habe zwar Jurisprudenz studiert, aber mein Interesse gehörte der Philosophie und der Geschichte. Das macht er natürlich gewissermaßen aus Werbezwecken. Marx 1859 war bis dahin eigentlich nur als Journalist in Deutschland bekannt. Jetzt fängt er an, ein grundlegendes ökonomisches Werk vorzulegen, da muss er dem Publikum erstmal beweisen, hoppla, schaut mal, ich bin wirklich qualifiziert sowas, das habe ich mir jetzt nicht irgendwie zusammengesponnen. Und dann hebt er eben bestimmte Sachen in seiner Biografie hervor und bagatellisiert andere. Jeder, der sich irgendwo mal bewirbt und einen Lebenslauf schreibt, kennt das. Ne? Das machen wir alle. Je nachdem, wofür wir uns bewerben, wird das eine hervorgehoben und das andere lässt man unter den Tisch fallen. Nur dieses Jurastudium bei Marx, das hatte Konsequenzen. Das merkt man den Artikeln an in der Rheinischen Zeitung. Marx hat auch zweimal vor Gericht plädiert. 1848 wurde einerseits die Neue Rheinische Zeitung angeklagt und andererseits wurde er persönlich angeklagt. Da hat Marx jedes Mal selbst die Verteidigungsrede gehalten und wurde beide Male freigesprochen. Das heißt also, als Anwalt hat er wirklich eine Erfolgsquote von 100%. Das ist bemerkenswert. Also dieses Jurastudium, das hat, glaube ich, schon einen größeren Einfluss gehabt auf sein Denken, als man sich das klar macht. Und ich bin dann eben in dieser Biografie seinen Quellen nachgegangen. Als er in Berlin studierte, gab es auf der einen Seite Friedrich Karl von Savigny, so ein oder der große Kopf der sogenannten historischen Schule, also einer sehr konservativen, reaktionären Schule, die jetzt auch gegen eine Kodifikation, also eine Niederlegung des Rechts in Gesetzbüchern war. Und auf der anderen Seite Eduard Ganz, ein Schüler von Hegel, der im Grunde genommen ausgehend von Hegels Rechtsphilosophie selber eine eigene Rechtsphilosophie entwickelt hat, also da ist er schon erheblich mehr als Schüler gewesen, der sehr liberal war, auch an so gewissen Aktivitäten beteiligt war, die dem preußischen Staat nicht sehr gefallen haben, aber das immer so geschickt einzufädeln wusste, dass man ihm nicht ans Schienbein treten konnte, der dann allerdings leider 1839 früh verstorben ist. Und da versuche ich dann eben auch deutlich zu machen, vor welchem Hintergrund studiert Marx da eigentlich Recht in Berlin? Was waren die Konflikte? Wie hat sich das auf ihn ausgewirkt? Und so gibt es halt eine ganze Reihe von Punkten, die ich denke, die sind sehr wenig belichtet worden in der Literatur. Zum Teil gibt es auch neue Forschungsmaterialien, also zum Vater von Heinrich Marx ist so eine Forschung eigentlich erst so richtig ab den 1970er Jahren losgegangen. Eduard Ganz war auch lange Zeit so ein Stiefkind der Forschung jetzt seit den 90er Jahren und nach der Jahrtausendwende erscheint da mehr. Also da liegt halt jetzt auch Material vor, das gab es vor 50 Jahren nicht und konnte dann auch nicht berücksichtigt werden.